Guten Morgen, ihr Lieben. Glücklich sind alle, ne, die gewusst haben, dass heute kein Gottesdienst in Altenhöfen ist, sondern hier. So, also ihr sagt schon mal, hier gibt's schon mal ganz viele glückliche Leute. Glücklich sind alle, die morgens aufstehen und die Sonne scheint, oder? Wow, wir sind so glücklich zu nennen, ne? Glücklich sind alle, die eine reiche Apfelernte hatten. Wer hat reiche Apfelernte gehabt? Wow, super. Also hier haben wir ein paar ganz besonders glückliche. Und glücklich sind natürlich alle, die auch ein paar schöne Kürbisse im Garten haben. Haben ein paar schöne Kürbisse im Garten? Ah, schon weniger? Okay, jetzt konnten ein paar noch nicht ganz aufzeigen, außer natürlich beim ersten. Also alle haben es jetzt zum Gottesdienst geschafft und die Sonne haben sie auch gesehen. Also was habt ihr denn dieses Jahr Schönes geerntet noch? Hä? Glücklich alle, die mal mindestens 1000 Euro im Jahr verdient haben. Oh ja, Halleluja. Mann, geht es uns gut. Hä? Super, 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 super. Wir haben so viel Grund, uns zu freuen und uns glücklich zu schätzen. Da gibt es so viele unterschiedliche Dinge. Allein, wenn ich schon diese Katze hier durch die Reihen gehen sehe, ne? Das ist sowas von schön. Ja, also mich spricht sowas an. Ich denke, wie schön, dass ich einen Gottesdienst erleben kann, wo eine Katze durch die Reihen läuft. Das finde ich total klasse. Es gibt so viele irgendwie so, ich sag mal, atmosphärisch kalte Gottesdienste in der Welt, oder? Und ich finde, wenn eine Katze durch die Reihen läuft, das ist schon mal nicht atmosphärisch kalt. Das ist schon mal irgendwie, also mein Herz berührt das. Ich habe auch keine Katzenallergie, also ist super. Es gibt noch viel mehr Grund, glücklich zu sein. Und darauf hat Jesus auch uns mal angesprochen, ja? Glücklich zu nennen sind, und jetzt hören wir mal gerade zu, aus Matthäus Kapitel 5. Freuen dürfen sich alle oder glücklich nennen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Und jetzt gibt es immer ein Versprechen. Warum sind die besonders glücklich zu nennen? Von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Stell euch mal vor, wir können mit Gott leben. Das ist möglich. Also wir brauchen nicht nur eine Ahnung von Gott zu haben, wir können mit ihm leben. Wow, und klar, wer das kann, der ist glücklich zu nennen. Glücklich zu nennen sind alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Es gibt so viel Heilloses, so viel Chaotisches, Schweres, auch in unseren Tagen. Ja? Und jetzt heißt es, glücklich sind die zu nennen. Warum das denn? Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Ja, auf den Ausgang kommt es an, auf das Ende. Wir können gut starten, schlecht enden. Wir können schlecht starten und gut enden. Und hier sagt Gott, wir können alle ein gutes Ende haben. Glücklich zu nennen sind alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt trotzdem verzichten. Gott wird ihnen die Erbe zum Besitz geben. Das ist ganz hochinteressant. Wollt ihr alle was erben? Seid ihr scharf, richtig viel zu erben? Und hier wird noch nicht mal von dem göttlichen Erbe im Himmel gesprochen, sondern auf der Erde. Wir können schon fettes Erbe haben, alle auf dieser Welt. Egal, ob unsere Eltern wohlhabend waren oder mittellos. Das ist ganz interessant, ne? Hier wird uns ein Weg dazu genannt, hier. Die unterdrückt sind und auf Gewalt trotzdem verzichten. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Glücklich zu nennen sind alle, die barmherzig sind. Denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Okay, es sind keine Kürbisse und keine Äpfel, aber Barmherzigkeit Gottes, das ist schon ein Gegengewicht, ne? Glücklich zu nennen sind alle, die im Herzen rein sind. Denn sie werden Gott sehen. Wow, das heißt an anderer Stelle, niemand hat Gott so richtig gesehen bisher, ne? Aber es gibt mal die Möglichkeit, Gott wirklich zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und der ist wirklich glücklich zu nennen. Glücklich zu nennen sind alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Glücklich zu nennen sind alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Glücklich zu nennen sind alle, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt.
freut euch und jubelt.
Ich glaube, wir haben allen Grund, uns zu freuen und glücklich zu sein, aus ganz unterschiedlichem Grund. So manches Mal schon so offensichtlich materiell gesegnet, ja. Wir können uns an der Sonne freuen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die Gott uns schenken will und immer wieder schenkt. Okay, schön, dass ihr alle da seid und dass wir mitten uns jetzt miteinander Gottesdienst feiern können in dieser schönen Atmosphäre. Vielen Dank nochmal, alle, die das hier vorbereitet haben. Natürlich besonders Anja und Heinz Ludwig und die Kinder auch, die ganze Familie. Die Kleingruppe war super beteiligt. Ihr habt die ganzen Stühle hierher gebracht und die Technik aufgebaut. Danke an die Techniker, an die Musiker, alle, die so bereit sind, mitzumachen und das mitzugestalten. Ja, und jetzt haben wir so eine Zeit, wo wir mit unserer Seele, mit unserem Herzen Gott begegnen können. Ja, das ist so ein Instrument, was schwingen kann und wo wir die göttliche Atmosphäre spüren können. Und Musik ist ein super Mittel dazu.
Ich habe mich im Frühjahr diesen Jahres auf Gemeindegründung ein wenig vorbereitet und bin bei einem Wochenendseminar gewesen mit Existenzgründern. Es war ein Startup-Seminar und da ging es darum, wie baue ich ein Unternehmen auf, wenn ich eine Idee habe für irgendein Produkt, für irgendeine Dienstleistung, was muss ich beachten, um erfolgreich ein Startup aufzubauen, ein Unternehmen zu gründen. Und das, was die Leute, die Referenten uns eingepläut haben, uns eingetrichtert haben, ist, überlegt euch, warum muss es dein Unternehmen, deine Gründung geben? In der Wirtschaft spricht man dann von USP, von einem Unique Selling Point, also das, was dein Produkt einzigartig macht. Ist es eine Innovation? Ist es vielleicht eine verbesserte Produktion? Also man braucht weniger Ressourcen, man ist schneller, was weiß ich. Was macht dein Produkt einzigartig? Warum lohnt es sich, mit diesem Unternehmen an den Start auf den Markt zu gehen? Und das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich verkaufe kein Produkt. Da sind die Grenzen natürlich in gewissermaßen da. Aber ich frage mich natürlich auch, warum soll es in Osnabrück eine neue Gemeinde geben? Was ist mein Auftrag? Was ist unser Auftrag als Christen, als Gemeinden? Warum bieten wir was an? Warum bieten wir sonntags morgens hier auf dem schönen Bauernhof einen Gottesdienst an? Warum sind wir hier? Und die Antwort, die ich für mich auf diesem Wochenende gefunden habe, ist: Als Christ habe ich den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat zu verkünden. Es geht mir nicht um Mitgliederwachstum, es geht mir nicht darum, gute Zahlen zu schreiben, sondern es geht mir darum, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus durch die Gemeinde, durch das, was wir tun, kennenlernen. Durch das, was wir sagen, aber vor allen Dingen auch durch das, was wir tun. Und dieser Gedanke, mein Auftrag ist es, das Evangelium zu verkünden, das klingt etwas trocken. Das ist nicht ganz so plastisch. Und ich mag die Bibel, weil die Bibel uns Bilder an die Hand gibt, in denen das sehr viel deutlicher wird, in denen das ausgemalt wird. Und ich möchte euch einen Text vorlesen, in dem das deutlich wird. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es es wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen, es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genauso muss euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, unser Auftrag ist, Salz und Licht zu sein. Jesus sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Er gebraucht diese zwei Bilder aus dem Alltag der Menschen, aus dem Alltag der Jünger, die sie kennen, wo man dran anknüpfen kann. Der Lutz hat am Anfang die Seligpreisung vorgelesen und uns ein paar Gedanken dazu mitgegeben. Und für mich ist es wichtig, den Kontext zu verstehen von diesem Auftrag, ihr seid Salz, ihr seid Licht für die Erde, damit wir verstehen können, wie das überhaupt funktionieren kann. In der Bergpredigt, wer sie liest, da sind ganz viele Ansprüche. Da geht es darum, wie führe ich mein Leben, wie führe ich Beziehung, wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Da ist davon die Rede, wenn dich jemand bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geht zwei. Das sind ganz viele Dinge, wo ich, wenn ich es durchlese, sehr schnell an meine Grenzen komme, weil ich merke, das mache ich nicht natürlicherweise. Ich muss mich anstrengen, um diese Dinge, die Jesus da von uns fordert, zu erfüllen. Aber Jesus fängt diese Bergpredigt, seine Rede an die Jünger, nicht damit an, einen Anspruch zu formulieren. Er sagt nicht als allererstes, ihr müsst dies und das tun. Was Jesus zu Beginn dieser Rede sagt, ist, ihr dürft euch freuen. Ihr dürft euch glücklich schätzen. Ihr dürft euch glücklich schätzen, weil ihr in Gottes neuer Welt leben dürft. Ihr dürft euch glücklich schätzen, weil ihr kraftlos seid, weil ihr ohnmächtig seid und mit dieser Ohnmacht vor Gott steht. Jesus lädt uns hier dazu ein, mit offenen Armen und mit leeren Händen vor Gott zu stehen und zu sagen, ich bin Empfangender. Ich empfange von dir. Ich will mich glücklich schätzen, weil du, Gott, mir das gibst, was ich brauche. Jesus macht deutlich, das, was wir in erster Linie brauchen und tun müssen, ist, von Gott zu empfangen. Es startet nicht mit diesem Auftrag. Es startet nicht mit irgendeinem Aktionismus, sondern es startet damit, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen dürfen. Und wir merken aber auch schon in den Seligpreisungen, ist es irgendwie spannend. Man merkt so ein bisschen, da geht es um Gottes neue Welt, um das, was in Zukunft ist. Es geht darum, dass die Leute, die jetzt unterdrückt werden, dass es denen gut gehen wird. Aber die Realität zeigt irgendwie, naja, also so ganz so einfach ist es nicht. Aber wir merken auch, dass das, was auf uns zukommt, diese Welt Gottes, die in unsere Welt hineinkommt, dass uns das Kraft gibt, dass uns das tröstet. Zu wissen, die Probleme, die wir hier haben, das ist nicht alles im Leben. Die Sorgen, die uns jetzt beschäftigen, das ist nicht das, worauf es letzten Endes ankommt, sondern letzten Endes werden wir bei Gott sein und in seiner Welt leben. Jesus stellt hier an den Anfang, was an den Anfang gehört. Die gute Nachricht, das Evangelium. Es wird im Neuen Testament auf ganz unterschiedliche Art und Weisen formuliert, aber hier sagt er, ihr dürft euch glücklich schätzen, weil ihr von Gott empfangt. Auf diesem Seminar, auf diesem Gründerseminar, mussten wir einen sogenannten Pitch halten. Also man hat 3 Minuten Zeit, seine Gründungsidee einer Jury vorzustellen. Normalerweise macht man das, um dann irgendwelche Investoren davon zu überzeugen, in das eigene Projekt zu investieren. Da geht es dann um Hunderte, Tausende, um Millionen Euro. Das war bei mir jetzt nicht der Fall und auch nicht in dieser Testsituation. Aber ich hatte 3 Minuten Zeit, mein Gründungsanliegen zu präsentieren. Dann habe ich gesagt, also bei mir geht es nicht um eine möglichst gute Marktposition, sondern bei mir geht es darum, das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat zu verkünden. Und ich möchte das so tun, dass es Menschen heutzutage verstehen. Ich möchte das so tun, dass es in den Alltag und die Lebensrealität der Menschen heute hineinspricht. Und dann habe ich gesagt, hier könnte das heißen, also in diesem Setting von Leuten, die irgendwas entwickelt haben, die irgendeine Idee hatten, hier könnte das heißen, dass sich dein Wert nicht dadurch generiert, dass du ein erfolgreicher Unternehmer bist. Der Wert des Menschen wird nicht dadurch hergestellt, dass er Erfolg hat, sondern dass er Kind Gottes ist, dass er von Gott geschaffen wird. Und die Kommilitonen oder die Leute, die da mit waren, das waren auch alle Studenten, die haben erstmal ein bisschen komisch geguckt. Also jemand, der sich darüber Gedanken macht, wie kann ich jemanden überzeugen, Millionen in mein Unternehmen zu investieren, wenn ich so jemandem sage, dieses Projekt, das hat nichts mit deinem Wert zu tun. Das irritiert. Ich glaube, dass die Botschaft des Evangeliums die Leute irritiert, weil es ungewohnt ist. Weil es dann plötzlich nicht auf das ankommt, was ich tue. Also ich habe das auch gemerkt, wenn man so ein Gründungsprojekt startet, dann will man Erfolg haben. Man will, dass die Leute zu einem kommen, dass was passiert, dass eine Dynamik entsteht, dass man Leute kennenlernt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube, dass es gut ist. Es treibt mich an, aber mein Wert wird dadurch nicht bestimmt. Dadurch, dass dieses Gründungsprojekt erfolgreich ist, sondern dadurch, dass ich Kind Gottes bin. Und damit geht es los. Das ist das, was vor diesem Auftrag steht. Was davor steht, wenn es heißt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Ich habe diese lange Vorrede gemacht, weil mir das wichtig ist. Wenn ich das nur auf diesen Auftrag beziehe, dann kann schnell der Eindruck entstehen, okay, aber was muss ich jetzt tun? Was kann ich jetzt, wo kommt die Kraft her? Was läuft hier eigentlich? Jesus macht deutlich, zuerst seid ihr Empfangende und daraus resultiert der Auftrag. Und dann kommt er aber auch. Also Jesus lässt uns da nicht allein stehen, sondern er fordert uns heraus. Er redet seine Jünger an, aber wir sind alle angesprochen. Er sagt, ihr seid das Salz für die Welt. Salz hatte damals hauptsächlich zwei Funktionen. Einmal ging es darum, Lebensmittel haltbar zu machen, sie zu konservieren. Man hatte keinen Kühlschrank, man konnte sehr, sehr schlecht Eis herstellen, man brauchte Salz. Und die andere Eigenschaft ist, die kennen wir heute natürlich auch, es verleiht den Lebensmitteln Geschmack. Und man streitet sich manchmal in der Theologie so ein bisschen darüber, ist es jetzt die Konservierung, ist es jetzt der Geschmack, der im Vordergrund steht. Ich glaube, es geht darum, dass das Salz erst seine Kraft entfalten kann, wenn es mit den Lebensmitteln in Berührung kommt. Das trifft auf beides zu. Salz kann den Fisch erst konservieren, wenn es den Fisch ummantelt. Salz kann die Suppe erst würzen, wenn es in Kontakt mit dem Wasser kommt. Und das ist für mich ein Schlüssel zu verstehen, was Jesus uns hier eigentlich sagt. Er sagt als erstes, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Empfangende, ihr dürft euch glücklich schätzen. Und nun seid das Salz in der Welt. Das heißt auch, habt Kontakt mit der Welt. Ich tue mich immer sehr, sehr schwer damit, wenn ein ganz krasser Gegensatz entsteht zwischen Gemeinde, die heile Welt, da ist alles heilig, und die Welt, da ist alles böse. Es gibt Unterschiede, das ist vollkommen klar, aber wenn wir das Salz in der Welt sein wollen, dann müssen wir mit den Leuten in Kontakt sein. Mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern. Ich glaube, Jesus betont hier, dass der Auftrag, Salz in der Welt zu sein, nur funktioniert, wenn wir mit den Menschen zusammenleben, mit ihnen unterwegs sind, sie kennenlernen. Ich genieße das gerade, dass es meine Aufgabe ist und dann sogar noch meine bezahlte Aufgabe, mit Leuten unterwegs zu sein, Leute kennenzulernen, sie in ihrem Alltag zu verstehen und ja, sie da in diesen Situationen darauf hinzuweisen, was Jesus für ihr Leben bedeutet. Das, was wir selbst empfangen haben von Gott, das kann nur weitergegeben werden, wenn wir mit Menschen in Beziehung sind. Jesus sagt dann hier, wenn das Salz seine Kraft verliert, so ist es in meiner Übersetzung, wörtlich heißt es da eigentlich, wenn das Salz töricht oder dumm wird, so übersetzt es Luther, glaube ich. Also es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, um was es da geht, wenn das Salz aufhört, salzig zu sein, wenn das Salz aufhört, seine Funktion zu verlieren oder wenn das Salz seine Funktion verliert. Wenn man mit einem Chemiker reden würde, würde der einem sagen, dass Salz streng genommen nicht weniger salzig werden kann. Salz kann nicht aufhören, salzig zu sein. Salz als Natriumchlorid, vielleicht wissen die Leute, die irgendwann mal Chemie in der Schule hatten, noch so dieses Zeichen dafür. Salz kann nur aufhören, Salz zu sein, wenn eines dieser Elemente weg ist, durch irgendeine chemische Reaktion. Aber streng genommen, wenn Salz irgendwo liegt, kann es nicht aufhören, Salz zu sein. Es ist eine Unmöglichkeit. Und trotzdem warnt uns Jesus davor, dass diese Unmöglichkeit eintritt. Er sagt, ihr seid Salz. Nicht ihr sollt sein oder ich wünsche mir, dass ihr Salz seid, sondern ihr seid Salz durch das, was ihr empfangen habt. Ich glaube, Jesus redet hier davon, was passiert, wenn Christen ihre Ausstrahlungskraft verlieren, wenn sie aufhören, mit anderen Menschen in Beziehung zu leben. Mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Ihr seid das Salz der Welt. Und dann das zweite Bild. Ihr seid das Licht für die Welt. Licht, das ist vollkommen klar, ist die Voraussetzung dafür, dass Leben entstehen kann. Und auch hier wird für mich der Zusammenhang klar, die Energie, die Kraftquelle, das ist das, was aus den Seligpreisungen kommt. Nicht wir strahlen selbst, sondern Gott strahlt, weil er in uns das Licht hineingelegt hat. Von den Seligpreisungen geht die Energie aus und wir leuchten. Auch hier sagt Jesus nicht, ihr sollt leuchten, sondern ihr leuchtet, ihr seid Licht. Am 21. Juni diesen Jahres ist ein sehr schreckliches Ereignis durch die Medien gegangen. Da hat ein amerikanischer weißer Mann in einer Methodistenkirche in den USA 9 Leute getötet. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, in Charleston. Wenige Tage später sitzen die Angehörigen, die Hinterbliebenen im Gerichtssaal und haben Kontakt via Videoübertragung mit diesem Mörder. Der Mann, der die Schwester umgebracht hat, der Mann, der die Mutter umgebracht hat, den Vater. Die Angehörigen können ihn sehen und können zu ihm reden über Videoübertragung. Und dann sagen sie, Christen aus dieser Gemeinde sagen, du hast meine Schwester getötet, ich werde sie nie wiedersehen. Aber ich will nicht, dass der Hass gewinnt. Ich vergebe dir. Das sagte eine 21-Jährige zu dem Mörder seiner Schwester. Und dann sagt ein junger Mann, du hast mir meine Frau genommen, aber ich vergebe dir. Ich will nicht, dass das Böse siegt. Da kommen Geräusche raus, Entschuldigung. Als ich das gesehen habe, ich habe fast geheult. Ich habe geheult, weil ich gemerkt habe, diese Botschaft der Vergebung, die diese Menschen selbst empfangen haben und weitergeben, das verändert die Welt. Zeit Online, Spiegel Online, alle haben darüber berichtet und man hat den Reportern angemerkt, sie können nicht fassen, was hier passiert. Jemand, der kurz vorher die Familie umgebracht hat, ihm wird vergeben. Und das war für mich ein extrem starkes Bild dafür, was passiert, wenn wir die Kraft und das Licht leuchten lassen, was wir selbst empfangen. Das ist natürlich eine Situation, ich bete und hoffe dafür, dass keiner von uns in diese Situation gerät. Aber es ist ein sehr starkes Bild dafür, was passiert, wenn wir das Licht leuchten lassen. Und hier ist die Frage, was heißt es in deinem Leben? Was heißt es in meinem Leben? Ich habe eben erzählt, was es vielleicht in dem Leben der Leute heißt, die auf diesem Seminar gewesen sind, die sich einsetzen dafür, dass sie Erfolg haben. Und was kann die Botschaft bewirken, dass sie dadurch nicht mehr oder weniger wertvoll sind, sondern sie sind wertvoll, weil sie Kinder Gottes sind. Was heißt diese Botschaft für deine Kinder? Sie sind geliebte Kinder, weil Gott sie liebt, weil Gott sie geschaffen hat. Was heißt diese Botschaft für deine Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen? Die vielleicht sich auch nicht so verhalten, wie du das eigentlich erwarten würdest. Was heißt es für sie? Ich glaube, wir stehen jedes Mal neu vor der Herausforderung, diese Botschaft für uns und für unseren Nächsten zu formulieren. Und es gibt nicht die eine pauschale Antwort, sondern es ist unsere Herausforderung, das, was wir empfangen haben, so weiterzugeben, dass es die Leute verstehen können. Dass sie es für ihr Leben anwenden können. Also, das, was wir empfangen haben, steht an erster Stelle. Davon geht die Kraftquelle aus. Erst kommt Gott und beschenkt uns und wir sind dazu aufgerufen, das weiterzugeben, das an andere Menschen zu geben. Und das Licht leuchtet in unserem Leben, es leuchtet, aber es leuchtet in jedem Leben anders. Bei uns sieht es jetzt so aus, dass wir Gemeinde gründen wollen, dass wir Menschen einladen, zu einer Gemeinschaft dazu zu kommen, einen Glaubenskurs zu starten und solche Dinge zu tun. Das ist natürlich nicht das, was alltäglich ist, was jeder von uns macht. Das Licht in deinem Leben leuchtet ganz anders als das Licht in dem Leben von demjenigen, der neben dir sitzt. Es ist unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, wie das Licht leuchten kann. Und ich bin davon überzeugt, es geht nicht darum, möglichst viel zu tun, möglichst viel Aktivismus zu betreiben, sondern an den Orten, wo wir sind, bei den Veranstaltungen, die wir haben, das Licht leuchten zu lassen in Gesprächen, in einem Gebet, in einem Segen, in dem Füreinander-Dasein. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch ein Bild mitgeben, was das für mich sehr gut beschreibt. Jeder von uns atmet ein und atmet aus. Das tun wir automatisch, weil wir sonst nicht leben könnten. Wir atmen ein, weil wir Sauerstoff brauchen, damit wir leben können. Aber wir müssen auch ausatmen, weil wir sonst ersticken würden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der stattfindet. Und ich glaube, dieses Bild von dem Einatmen und von dem Ausatmen ist ein sehr schönes Bild dafür, was wir heute Morgen gehört haben. Wir atmen ein die Botschaft Gottes. Wenn wir sonntags morgens hier im Gottesdienst sind, wir haben es heute Morgen schon gehört, dann tankt unsere Seele auf. Dann ist unsere Seele im Kontakt mit Gott. Dann hören wir auf das Evangelium. Wir hören die Botschaft, die uns selbst zum Leben erweckt. Das ist das Einatmen. Wir als Christen, als Gemeinde atmen wir ein. Aber gleichzeitig müssen wir ausatmen. Wenn wir als Gemeinde nur einatmen, ich glaube, dann geht irgendwas schief. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier passiert. Hier passiert so viel und ihr seid so viel am Ausatmen, dass ich euch wünsche, dass ihr genug einatmet. Aber das Ausatmen ist wichtig. Das, was wir empfangen, müssen wir weitergeben. Ich wünsche uns Gottes Segen dafür, für euch als Gemeinde und möchte gerne zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns zuerst beschenkst, dass wir vor dir stehen dürfen als Empfangende. Wir haben leere Hände und dürfen deine Liebe, deine Großzügigkeit, deine Gnade empfangen und dürfen spüren, was es für unser Leben bedeutet, für uns ganz persönlich. Und danke, dass wir dabei nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir das weitergeben dürfen und dass wir an vielen Stellen in unserem Leben erleben, wo das passiert. Im Großen, wenn Menschen einem Täter vergeben und deine Vergebung weitergeben, aber auch im Kleinen, wo es ein nettes Wort ist, ein Gebet, einfach ein Lächeln. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Kraft gibst und den Mut und die Motivation auszuatmen und das Licht, was du in uns anzündest, leuchten zu lassen, Herr. Segne uns dabei. Amen. Amen.
So, wir wollen uns bedanken bei Anja und Heinz Ludwig. Ich weiß gar nicht, Anja, bist du noch da oder ist sie schon? Anja, ja, das ist auch typisch, ne? Ich finde das immer faszinierend. Die Anja riecht ja schon was? Pickert in allen Variationen. Ich hoffe ja nur, dass irgendeiner auch einen kleinen Schnaps mitgebracht hat, dass wir den nachher auch gut verdauen können und so, ne? Also jetzt gibt's gleich das große Pickard-Essen. Ja, Heinz Ludwig, jetzt schenke ich dir Blumen. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. So, also, ihr habt uns hier eingeladen. Und ich weiß, ganz viele haben mitgeholfen. Das weiß ich. Ihr glaubt immer gar nicht, an so einer Vorbereitung vom Gottesdienst sind 20, 25 Personen dran beteiligt. Das ist unglaublich, ne? Ich weiß nicht. Wenn du im Team mit drin bist, weißt du es. Ne? Vielleicht denkst du, bist du ja schon ein paar Mal und denkst, keine Ahnung, ist bisher spurlos an mir vorübergegangen. Hey, da gibt es so Listen, kann man sich eintragen und da kommt man durch rein. Ist super. Aber ihr seid so treu in den Dingen und wir wollen euch eine kleine Freude machen. So ein bisschen herbstlicher Gruß. Und wir hoffen, dass wenn ihr das seht, dass ihr euch gesegnet fühlt. Stellt euch irgendwie schön hin und wir schätzen euch sehr. Wir schätzen eure Treue, eure Einsatzbereitschaft, eure Demut. Ihr macht das oft mit einer Selbstverständlichkeit, die mich manchmal echt wirklich sprachlos macht. Und ich denke, dass Menschen das so selbstverständlich Haus und Hof zur Verfügung stellen, oder? Für so viele Leute. Ich kenne Leute, die haben noch nie jemand außerhalb der Familie zu sich wirklich eingeladen. Noch nie eine richtige Geburtstagsparty ausgerichtet. Das gibt es. Hey. Ihr seid so beschenkt. Ihr könnt wirklich gut ausatmen und wahrscheinlich könnt ihr auch gut einatmen, sonst wäre das gar nicht möglich. Also vielen Dank. Vater, wir segnen Heinz Ludwig, wir segnen Chris und Michael, die zur Familie mit dazugehören und Anja. Wir segnen dieses ganze Haus, die Tiere, die da drin sind, die Fläche, die dazugehört, all die Bäume, dass sie reichlich Frucht bringen. Segne die Autos, dass sie gut laufen. Segne den Kühlschrank, dass er immer wieder voll ist. Und wir bitten dich, segne uns auch. Dass wir auch in dieses übernatürliche Leben hineinkommen, in dieses Reich Gottes Leben, wo wir dienen können, wo wir aushalten können, wo wir einen langen Atem haben, wo wir jetzt schon Freude empfinden, auch wenn manche Mühe noch da ist, wo wir uns glücklich schätzen und anderen an diesem Glück dran teilhaben können. Segne uns auch, Herr. Amen. Amen.